Ja, willkommen hier heute schon zum zweiten Video hier auf dem Kanal von Open Handwerk. Es ist wieder Donnerstag, 14 Tage sind rum. Wie ihr seht, ist wieder Henry Wagner von Euler Hermes hier bei uns und wir wollten heute wieder mal über das Thema Bürgschaften, Garantien und Erwarte sprechen. Heute nochmal in Stufe tiefer. Damit das Ganze auch ein bisschen Sinn macht, macht der Henry noch eine kleine Zusammenfassung. Lieber Henry, danke für deine Zeit und ich hoffe, die letzten 14 Tage hast du gut überlebt, trotz der Hitze.
Moin Sebastian, ein herzliches Moin aus Hamburg. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Wir haben gut überlebt hier in Hamburg. Wir wechseln uns ja ab zwischen Hitze und Regen. Deswegen war die Hitze mal ganz gut. Die Kombination gab es dann durchaus auch mal. Nein, ich freue mich hier zu sein und heute ist das Wetter gut und ja. Ich würde einfach mal kurz nochmal dich und unsere Zuhörer abholen. Was haben wir eigentlich das letzte Mal besprochen? In Folge 2, wir sind jetzt schon in Folge 3 und ich fühle mich jetzt schon wie so ein alter Podcast-Hase, obwohl ich das ja auch eigentlich zum ersten Mal so richtig erst mache. Wie dem auch sei. Also, letzte Woche haben wir eigentlich besprochen, welche sind eigentlich die vier wichtigsten Bürgschaftsarten für das Handwerk? Und da haben wir eigentlich festgehalten, dass es zuerst, so in der Chronologie auch, das Thema Bietungsbürgschaft ist, dann das Thema Anzahlungsbürgschaften, dann ging es weiter zur Vertragserfüllung und ganz am Ende steht in der Regel der Klassiker, nenne ich ihn jetzt mal, das Thema Mängelgewährleistungsbürgschaft. Dann haben wir nochmal geguckt, wofür benutze ich eigentlich welche Art und in welchem Teil eines Projektes und haben eigentlich so ein Bauprojekt, so ein klassisches mal in drei Blöcke unterteilt und haben gesagt, ich habe vorne die, ich sag mal, Angebotsabgabephase, dann habe ich die Leistungsphase und am Ende habe ich die Gewährleistungsphase. Und da kann man dann sagen, dass ich im ersten Teil, also ich gebe ein Angebot ab, ich kalkuliere das, ich bereite vor, kaufe Material ein, da habe ich das Thema Bietungsbürgschaft, haben wir gesagt, eher bei öffentlichen, größeren Auftraggebern. Dann das Thema Anzahlungsbürgschaften sind in dem Bereich. Im mittleren Bereich ist das Thema Vertragserfüllungsbürgschaft, also ich kriege das Projekt auch vernünftig zu Ende gebaut und am Ende habe ich das Thema Mängelgewährleistung im letzten Block. Also das dauert, überdauert, mein Handwerk überdauert auch die nächsten 5 Jahre, soll damit gesichert werden. Genau. Dann haben wir noch ein bisschen, wenn ich mich recht erinnere, über das Thema besondere Erwarte gesprochen. Also ich sage mal, die vier Standardsachen plus zwei besondere Themen. Da war einmal die Bauhandwerkersicherung, ist mir erst diese Woche wieder über den Weg gelaufen. Da war ja die Sache, dass der Handwerker praktisch das Aval-Thema auch umdrehen kann und zu seinem Auftraggeber sagen kann, hey, ich hätte gern auch eine im BGB geregelte Bauhandwerkersicherung von dir, damit ich auch alle Vorleistungen, die ich hier erbringe, abgesichert habe. Da habe ich dann auch als auf die alternative Kreditversicherung oder Projektversicherung zum Beispiel hingewiesen. Und das andere war die Bauträgerverordnung, wo es aber eher so darum ging, wenn ich jetzt so als Privatperson, kann aber auch für den einen oder anderen natürlich interessant sein, als Privatperson mein Geld einem Bauträger gebe, der das nicht separieren kann von seinem sonstigen Vermögen, dass dafür auch Bürgschaften zur Verfügung gestellt werden können. Das war es so im Groben. Und dann haben wir noch so ein paar witzige Anekdoten besprochen. Ja, da habe ich heute auch wieder eine mitgebracht. Mal sehen, wann wir sie einbauen.
Alles klar. Ja, ich habe es in die Beschreibung hier schon reingeschrieben. Warum eine Avallinie neben einer Banklinie? Das ist natürlich letztendlich jetzt erstmal eine Frage. Grundsätzlich kann man das sicherlich gleich einmal aufdröseln, A und B. Also fangen wir doch mal mit dem Bekannten an. Was ist denn jetzt konkret die Banklinie, Henry?
Genau, also das kennen wir alle, sowohl gefühlt vom Privaten als auch auf jeden Fall vom Geschäftlichen. Also im Privaten ist es dann irgendwie der Dispo-Kredit, den einem die Bank einräumt. Sowas hat ein Unternehmen in der Regel ja auch schon kleinere Handwerksbetriebe, kommt mir das immer wieder unter, dass die Bank da, ich nenne das dann immer Kontokorrentlinie, ich bin ja selber kein Banker, aber so würde ich es mal benennen, zur Verfügung stellt. Und mit dieser Kontokorrentlinie kann dann Liquidität enthalten sein. Das heißt, ich kann das wie im privaten Dispo nutzen, wenn ich einfach mal mehr Material kaufe und die letzten Zahlungseingänge noch nicht da sind von meinen anderen Auftraggebern oder ich finanziere damit meine Anlagen, meine Maschinen. Und da könnte ich natürlich auch dann Bürgschaften reinbuchen. Also so eine klassische flexible Banklinie, würde ich es mal nennen. Die fängt an bei, was habe ich heute erst wieder gehört, 25.000 Euro und geht dann hoch bis unendlich letztendlich, je nach Unternehmensgröße. Ne?
Ja klar. Wenn man das jetzt zusammenfassen, was du gesagt hast, ist das halt Bank. Und Bank letzten Endes führt natürlich und fällt natürlich letzten Endes halt auch unter das Thema Schufa oder entsprechende Bonitätsprüfungskriterien. Absolut. An der Stelle. Ja, das heißt, wenn ich als Unternehmen da was machen muss, das haben wir mit dem lieben Ingo ja auch schon besprochen, dann sollte man proaktiv auf solche Unternehmen zugehen und auch dort die Akten einfach mal aushändigen, damit die halt auch dort eine vernünftige Bewertung, vernünftiges Rating für das Unternehmen auch abgeben können an der Stelle. Und seinem Banker sollte man es auch geben, damit der natürlich weiß, dass es auch in guten Zeiten gut läuft oder in den schlechten Zeiten letztendlich halt trotzdem alles irgendwo stabil läuft und vielleicht einfach nur die Zahlungseingänge aus, also nicht so flüssig reinlaufen, wie man es gerne hätte, aber die Auftragslage immer noch stabil ist, weil man im Endeffekt nachweisen kann, was war die letzten 2, 3, 5 Jahre zu heute. Und wenn man da eine gewisse Kontinuität einfach reinsetzt, dann sollte man ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zum Banker haben. Und das kommt jetzt im Endeffekt nachher dann in der Schufa beziehungsweise in diesen ganz normalen Betriebsabfragen dann raus und dann kriegt man natürlich von seinem Lieferanten oder anderen Unternehmen eine Bewertung und dementsprechend kriegt man mal die Info, ich soll per Vorkasse zahlen, mal so, mal so. Und jetzt kommt das Thema Avallinie ins Spiel. Was hat das denn jetzt im Endeffekt nachher, wo steht das denn jetzt am Ende des Tages in so einer Bewertung?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also vielleicht teilen wir die Antwort ein bisschen auf. Erstmal ein Appell an alle, die uns zuhören, dieses Thema, das du gerade so beschrieben hast. Ich würde das zusammenfassen unter dem Punkt Finanzkommunikation. Ich glaube, das ist ein super, super unterschätzter Punkt von vielen Unternehmen, Unternehmern, auch branchenunabhängig. Also das hat nichts mit dem Handwerk jetzt zu tun. Das kennt es auch im Lebensmittel, Einzelhandel, Großhandel, wo auch immer haben. Finanzkommunikation ist heute umso wichtiger, weil viele sagen, ach komm, den Krefo will Daten von mir, den gebe ich jetzt mal irgendwas, aber man kümmert sich nicht richtig drum. Aber ich kann immer nur sagen, je besser man diese Finanzkommunikation führt und vor allem nicht nur in den guten Zeiten, ganz bewusst auch in den schlechten, also ne, weil so ein Unternehmen wie ein Versicherer oder eine Kreditreform oder eine Bürgel gibt es ja noch oder eine Bank, die findet auch gut, wenn mit einem auch geredet wird, wenn es halt gerade nicht so läuft. Weil dann kann man da viel besser verstehen und mitgehen. Wenn der andere einem nichts sagt, wie immer im Leben, dann kann man ihm auch nicht helfen. Und deswegen da nochmal vielleicht Teil 1 der Frage. Super Punkt, Finanzkommunikation ist super, super wichtig. Da könnten wir fast einen eigenen Podcast drüber machen, wie man das machen sollte, welche Inhalte man bräuchte etc. Das ist nämlich zwar keine Raketenwissenschaft, aber durchaus was, worüber es sich lohnt, auch mal dezidiert zu sprechen. So.
Genau, und das ist halt wichtig einfach an der Stelle, dass man halt das auch als Priorität im Unternehmen auch definiert. Absolut. Und dass man da in dem Moment halt auch versteht, dass das halt auch eine gewisse Wichtigkeit hat, um halt auch, wie du gerade sagtest, in den schlechten Zeiten durchaus auch was zu haben und auch da einfach entsprechende Rückendeckung zu haben. Und das ist ja das große Ganze, dass man an der Stelle einfach dann auch Rückendeckung hat von den Menschen, die einen dann schon längerfristig betreuen. Insofern, mach du jetzt bitte weiter, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Genau. Also deine Frage war ja so ein bisschen letztendlich, also ich habe eine Hausbank, die gibt mir eine Kreditlinie, da habe ich auch Bürgschaften drin, das heißt, die gibt mir auch Bürgschaften. Wie kann ich das jetzt nutzen, auch in einem Zusammenspiel vielleicht mit einem Versicherer? Also da muss man sagen, das Bürgschaftsgeschäft ist von der Herkunft und von der Historie her ganz klassisches Bankgeschäft. Also das haben Banken schon immer gemacht, das ist auch so ein bisschen die Entstehung von Euler Hermes. Wir sind damals als Bürgschaftsbank entstanden, damals war 1917 in Berlin. Das heißt, das war auch so ein bisschen unsere Keim, unsere Ursprungszelle. Jetzt ist es aber so, dass ich letztendlich die Kombination aus Bank und vielleicht einem weiteren Bürgschafts- oder Avalgeber, wie auch der Begriff sein könnte, ganz gut nutzen kann, weil folgenden Fall, also ich habe eine Banklinie von 100.000 als Beispiel. Lässt sich am leichtesten rechnen. Da sind jetzt, die ist jetzt voll mit 50.000, habe ich gerade Liquidität abgeschöpft. Dann habe ich nochmal 25.000 in der Anlagenfinanzierung drin. Dann sind wir bei 75. Und 25.000 habe ich gerade für Bürgschaften belegt. Das heißt, meine Linie ist voll. Wenn ich jetzt aber noch einen zweiten Bürgschaftsgeber, Avalgeber dazu hole, wie zum Beispiel eine Versicherung, kann ich mindestens 25.000 Euro meiner Linie entlasten bei der Bank. Das heißt, ich kann die wieder für Liquidität oder Anlagenfinanzierung nutzen und muss es nicht durch Bürgschaften blockieren, in Anführungsstrichen. Und das gibt natürlich ein paar Vorteile, weil ich bin dann flexibler, ich habe mehr Liquidität, ich habe auch mehr Spielraum und ich kann auch mit meinen Kunden vielleicht nochmal anders reden und sage, hättest du gerne Bankbürgschaft? Weil oft sagt, steht in Verträgen, es muss eine Bankbürgschaft sein. In der Regel sagen die Banken dann oder die Auftraggeber, es muss keine Bank sein, das kann auch eine Versicherung sein, das ist mir eigentlich völlig egal, weil in Klammern oft oder in der deutschen Bankenlandschaft ist, sind die Bonitätsbewertung der Versicherer manchmal sogar oder oft besser als die der Banken, ohne jetzt jeden Einzelfall angucken zu wollen. Ne? Das heißt also, die Kombination macht es hier eigentlich auch wieder. Ne? Also ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Hausbank, aber ich habe auch noch einen zweiten Arbeitgeber. Und meine Erfahrung ist da auch, dass die Banken sich nicht sperren und sagen, oh, um Gottes Willen, du machst die Bürgschaften jetzt mit einer Versicherung, das finde ich ja total doof, sondern die finden das ganz gut, weil die durchaus andere Geschäftsansätze haben, die vielleicht margenträchtiger sind als das klassische Bürgschaftsgeschäft für Mängelgewährleistungsabale als Beispiel. Hat das deine Frage beantwortet?
Natürlich, ganz klar. Super. Also definitiv ist das so und das sind ja immer wieder so die Sachen, das fällt, mir fallen halt auch immer Fragen ein, auch wenn wir natürlich im Vorfeld uns so ein bisschen informiert haben oder du mich halt so ein bisschen informiert hast, was wir hier tun, damit ich nicht ganz so grün und blauäugig hier reinlaufe und ganz, ganz dumme Fragen stelle. Nichtsdestotrotz ergeben sich einmal aus deinen Gesprächen oder aus unseren Gesprächen hier einfach immer mal wieder eine neue Frage, deswegen kommt hier entsprechend einfach auch dazu. Jetzt hast du gerade aufgezählt, es ist nicht schlimm, wenn man sich das teilt. Gibt es denn jetzt klassische Definitionen von Vorteile, Nachteile, die man jetzt aufzählen kann, dass man oder kann man das wirklich so konkret definieren, dass der Versicherer in dem Falle durch das Aval einen klaren Vorteil definiert? Oder ist das jetzt dadurch, dass du gesagt hast, am Ende des Tages ist es eine Umverteilung, eine Möglichkeit, mehr Liquidität wieder in meinem Unternehmen zu haben durch die Umverteilung, ist das mehr oder weniger der einzige Vorteil?
Also, nee, ich würde sagen, es ist nicht nur die Umverteilung, es gibt schon noch ein paar mehr Vorteile. Klar, du musst immer berücksichtigen, ich spreche natürlich aus der Sicht eines Versicherers, deswegen mache ich natürlich eher dafür ein bisschen Werbung in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich glaube, das ist keine Wettbewerbssituation an der Stelle, weil man muss erstmal festhalten, vielleicht auch wichtig. Ich kann als Unternehmen, ich muss mich nicht auf einen Bürgen, der mir meine Bürgschaften ausstellt, festlegen. Ich kann ja nicht nur eine Hausbank haben, ich kann zwei Hausbanken haben, ich habe bei beiden vielleicht Kontokorrentlinien, dann habe ich vielleicht noch zwei Avalgeber. Da gibt es verschiedene Spielarten. Also ich habe letztendlich schon viel gesehen. Drei Banken, zwei Bürgschaftsgeber als Versicherer, eine Bank und drei Bürgschaftsgeber, die Versicherer sind. Also du hast ja so einen ganzen bunten Blumenstrauß der Möglichkeiten letztendlich. Am Ende des Tages ist es auch, wie gesagt, nicht so ein richtiger Wettbewerb, sondern beides spielt so seine Vorteile in der Kombination einfach aus. Ohne Bank geht es ja nicht. Also jeder hat ja in irgendeiner Art und Weise eine Bank. Und sei es nur, ich habe keine Kreditlinie, ich wickel meine Zahlung darüber ab. Also ohne Bank. Vielleicht kommt das irgendwann mit irgendwelchen Bitcoins oder was weiß ich, Blockchain, hast du nicht gesehen. Müssen wir einen neuen Podcast machen, aber das kann sein, aber ich glaube erstmal nicht dran, mittelfristig. Deswegen bei einer Versicherung als Bürgen oder als zusätzlichen Bürgen, sage ich mal, hast du natürlich den Vorteil, du hast noch mehr Liquidität, ne? Weil ich kann meinen Euro, den ich brauche, um zu überweisen, aus der Kreditlinie bei der Bank nehmen und meine Bürgschaften platziere ich beim Versicherer. Damit sicherst du einerseits Liquidität, aber gewinnst auch Liquidität, weil ich habe ja letztendlich zwei oder mehr Standbeine. Dann hast du auch das Thema halt Sicherheit und Vertrauen für deinen Auftraggeber. Weil für einen Auftraggeber ist es natürlich auch eine super charmante Situation, wenn man ihnen das Angebot sogar machen kann als Handwerker. Möchtest du lieber ein Aval von als Beispiel Euler Hermes oder möchtest du es lieber von meiner örtlichen Sparkasse? Ich glaube, das könnte durchaus einem Auftraggeber zeigen, hey, der ist vielleicht nicht nur gut in seinem Handwerk, sondern der hat auch seine kaufmännischen Hausaufgaben gemacht. Dann hilft es dir beim Ausschreibung gewinnen. Ne? Also ein Thema Bietungsbürgschaft aus der letzten Runde, die ich vielleicht geben muss, oder eine Anzahlungsbürgschaft für vertragliche Anforderungen, die ich habe in einem Projekt. Da ist es natürlich super, wenn der Bürger möglichst eine hohe Bonität und einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Und da hilft es auch, zwei Standbeine zu haben. Ich kann eine Bank anbieten, ich kann eine Versicherung anbieten. Genau, deswegen, also wie gesagt, ich keine Wettbewerbssituation zwischen den beiden Arten, sondern eigentlich aus meiner Sicht eine Kombinationssituation, wo die Kombination das Beste ergibt. Ne? Aus meiner Erfahrung ist es auch immer hilfreich, ist vielleicht ein höherer Kostenfaktor möglicherweise nicht gegeben, wenn man auch ein bisschen Kapazitäten vorhält dabei. Also nicht nur sagt, ne, wenn jetzt morgen bei einem Zuhörer mal ein Versicherer oder eine Bank anruft und sagt, würden gerne ein Wahlgeschäft mit dir machen, würde ich das nicht partout ausschlagen, weil durch diese Logik, dass ich ja immer auf Jahre hinaus die Avale rauslege, kann es ja mal sehr schnell wachsen, dieses Volumen, das ich benötige. Und dann ist es gut, ein gutes Verhältnis zu einem zu haben, der sowas auch anbieten kann.
Aber das ist halt wieder das Wichtige, was du gesagt hast. Am Ende des Tages sind wir wieder an dem Thema. Wir kratzen uns nicht gegenseitig die Augen aus. Ja, es ist im Endeffekt keine Situation, die klassisch bedeutet, ich nehme dem anderen die Butter vom Brot. Das ist wieder die Situation, die wir auch im Endeffekt jetzt im Handwerk haben. Wir müssen Hand in Hand arbeiten. Ja, wenn wir ein Haus bauen, dann muss erst das Loch gebuddelt werden für den Keller oder für die Bodenplatte. Dann bauen wir das Haus oben rauf und danach kommen die ganze Baunebengewerksmannschaft in verschiedenen Gewerken und bauen im Endeffekt mir als Käufer oder als Häuslebauer das Ganze dann schön. Und genau das ist auch wieder das Thema, warum ich das jetzt einfach auch nochmal so von dir detailliert haben wollte, weil es einfach wieder aufzeigt, die Kombination, wie du gesagt hast, macht es und letztendlich ist es halt nicht die Situation A oder B, sondern es ist die Situation, dass ich einfach durch eine vernünftige Planung, durch eine vernünftige Kommunikation und durch eine vernünftige betriebswirtschaftliche Entscheidung einfach auch eine vernünftige Stabilität im Unternehmen generieren kann und damit natürlich auch letztendlich, wie du es ja schon gesagt hast, nach außen ganz anderes Standing habe und eine ganz andere Definition, eine ganz andere Wahrnehmung habe. Und das ist natürlich auch wieder so ein Thema, wo man sich vielleicht auch als junges und kleines Unternehmen durchaus mit einer vernünftigen Strategie auch mal dem Wettbewerb stellen kann, um dann entsprechend natürlich auch, wie du schon gesagt hast, an der einen oder anderen Ausschreibung und solchen Sachen mit teilnehmen zu können, was einem sonst vielleicht nicht unbedingt so möglich gewesen wäre, wenn man solche Sachen nicht auf dem Schirm hat. Und das sind halt auch wieder Optionen, die vielleicht neue Geschäftsfelder aufmachen oder neue Planungsmöglichkeiten für neue Geschäftsfelder aufmachen und so weiter. Und deswegen ist dieses Thema für mich auch so wichtig, dass wir darüber so detailliert sprechen, dass du halt auch jetzt hier die dritte Folge so detailliert auch ausgearbeitet hast im Vorfeld, dass wir halt genau das darauf hinweisen können. Und das ist mir halt an der Stelle auch extrem wichtig, dass man sagen kann und dass man, so wie du es ja auch gesagt hast, such dir aus, was du brauchst, aber triff eine Entscheidung und dann führe eine klare Linie ein und dann kannst du damit auch handeln und entsprechend umgehen.
Genau. Vielleicht noch, ich werde manchmal gefragt, das ist, glaube ich, interessant, so aus meiner Erfahrung, ist die Bank eigentlich günstiger oder ist so ein Versicherer günstiger? Ja, da gibt es wieder auch nicht so richtig schwarz-weiß. Ich kann immer nur sagen, es kommt ein bisschen auf die Einzelkonstellation an. Also ich habe schon die Erfahrung, dass ein Versicherer, weil er halt eher nur auf das Bürgschaftsthema abzielt und nicht noch die Finanzierungsthematiken hat, möglicherweise einen Kostenvorteil bieten kann, nicht in jedem Fall bieten kann. Es gibt aber noch zwei Vorteile, oder die schon auf der Versichererseite liegen. Das ist einmal das Thema, ein bisschen rechtlich wieder, das AGB-Pfandrecht. Weil, du kannst dir ja vorstellen, wenn mal was schief geht bei so einer Mängelgewährleistungsbürgschaft, ein Mangel tritt auf und die wird gezogen, dann hat die Bank natürlich einen anderen Hebel, mit dem Unternehmen zu sprechen, weil es hat ja Zugriff auf das Geld auf dem Konto. Es hat ja ein Pfandrecht. Also bei Kontoeröffnung und bei Kreditrahmeneinräumung unterschreibt man in der Regel, auch da gibt es bestimmt Abweichungen, das Pfandrecht der Bank, dass die Pfandbank halt direkt reinpfänden kann. So. Und dann direkt das Geld abbuchen könnte bei einer Anspruchnahme aus einer Bürgschaft. Das kann ein Versicherer nicht. Das wollen wir auch gar nicht können. Das wäre viel zu viel Aufwand für uns, weil da müssten wir Konten führen. Und das tun wir ja nicht. Deswegen, das könnte ein kleiner Vorteil sein. Aber wie du richtig sagst, am Ende ist es die Kombination. Und wie ich das in meiner Praxis auch erlebe im täglichen Doing, man redet auch untereinander. Also wir mit den Banken reden natürlich auch, wo können wir uns ergänzen? Hey, nimm du doch die Avale, dann können wir die Kreditlinie aufstocken etc. Und so muss es einfach sein, letztendlich wie auf einer guten Baustelle, wo die Gewerke ineinander greifen.
Okay, du hast es eingangs erwähnt. Du hast noch eine nette Anekdote für uns, was Aktuelles. Deswegen sei doch mal so lieb und hau die doch jetzt einfach mal raus, bevor ich mir dann die nächste Frage überlege.
Ja, sehr gut. Genau, ich fand die ganz passend, weil vielleicht haben ja einige von uns, ich habe schon gehört, du hast es nicht gesehen, aber einige von uns das großartige Fußballspiel gestern gesehen. Ich sage jetzt nicht welches, ich meine aber nicht, dass der Spanier. Und da ist mir eingefallen, dass wir mal eine Anfrage hatten bei uns im Haus, da ging es um eine FIFA-Weltmeisterschaft. und um die Errichtung des Fanfestes vor Ort. Warum ist das witzig? Einerseits ist es witzig, was hat das mit Avalen zu tun? Ja, auch sowas kann man avalieren oder die Bürgschaft zur Verfügung stellen. Da ging es nämlich dann um eine Vertragserfüllungsbürgschaft. Also nicht nur auf der Baustelle ist sowas wichtig, sondern auch letztendlich beim Fußball, also auf der Baustelle des Fanfests. Und das, der Hintergrund war, deswegen habe ich mir die Geschichte gemerkt, dass der das Ausrichterland dieser Weltmeisterschaft, fand es so toll, wie die Fanfeste von unserem Sommermärchen hier in Deutschland damals 2006 waren. Und deswegen hat man gesagt, wir wollen da unbedingt den Anbieter und den Ausstatter, der das in Deutschland so toll gemacht hat. Ob es der dann geworden ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber das fand ich eine ganz witzige Geschichte. Auch in der EM-Zeit passt sie natürlich ganz gut rein.
Ja, für die wahrscheinlich vielen, vielen Bundestrainer und Fans, die hier zuhören und zuschauen. Ich meine, das Handwerk ist ja durchaus bunt gesät und wir haben ja da sicherlich auch einiges an verschiedenen Ländern und Menschen, die hier im Handwerk arbeiten. Dadurch ist es natürlich egal, für welches Land das Herz schlägt oder wo man herkommt und an der Stelle letztendlich dann Fan ist und heute die Daumen drückt oder halt vielleicht auch die ein oder andere Träne vergießen musste, weil jetzt in der Gruppenphase ausgeschieden war. Auf jeden Fall wird es da noch ein paar Spiele geben, die wir da alle wahrscheinlich gemeinsam schauen können. Von daher ist das sicherlich auch eine ganz lustige Anekdote. Abschließend zum Thema Avale mit Avallinie und Banklinie würde für mich jetzt nachher nochmal die Situation sein. Gibt es da irgendwie eine Situation, anhand derer ich mir als Handwerker sowas über ein Pi mal Daumen, dass man sagen kann, gibt es einen Wert, ich weiß nicht, Umsatz im Jahr oder Gewinn oder was auch immer, irgendeinen Wert, dass man sagen kann, da gibt es einen Wert X und dann kann ich sagen, mal irgendwas, 0,123, ich habe keine Ahnung, also irgendwie kann man irgendwie sagen, dass man sowas prognostizieren kann, also dass ich sagen kann, ich habe X und kann es bei dir anfragen oder kann man sowas nicht machen und ich muss sagen, hey, ich hätte gerne, was weiß ich, 50.000, du sagst, gib mir deine Unterlagen und prüfst und sagst ja oder nein oder kann ich sagen, hey, ich hätte gerne 100 und du sagst ja oder nein oder schreibe ich einfach drauf, ich mache 1 Million Euro Umsatz und schreibe 1 Million Bürgschaft drauf und du sagst, träum weiter. Einfach mal so jetzt ins Blaue gefragt, also, als abschließende Frage.
Die Frage kurz zusammengefasst, wenn ich sie richtig verstanden habe, kann ich als Unternehmer, als Handwerker mir grob kalkulieren, was für eine Avallinie könnte ich denn zur Verfügung gestellt bekommen?
Korrekt.
Okay. Ja, das geht schon, ist aber jetzt nicht ganz trivial aus meiner Sicht. Also letztendlich orientiert sich ein Avalgeber immer an der Bonität des Unternehmens. Das heißt, und entscheidend für das Avalthema ist, mitentscheidend ist natürlich, wie ist meine Eigenkapitalsituation? Also wie viel Vermögen hat das Unternehmen? Es gibt da jetzt nicht die Faustformel, wir arbeiten da oder ich arbeite da gerne mit, ich nenne das dann immer bereinigtes Eigenkapital. Das heißt, da werden so ein paar Sachen mit reingerechnet ins Eigenkapital, ein paar Sachen rausgerechnet. Also zum Beispiel dazugerechnet werden Darlehen, die der Unternehmer als Privatperson in das Unternehmen einbringt, also Gesellschafterdarlehen. Das Gegenteil, also wenn was an den Gesellschafter verliehen wird, wird das wieder rausgerechnet und da gibt es noch zwei andere Parameter und der Wert entscheidet eigentlich relativ oder der ist relativ zielgenau, ich sag mal über einen groben Daumen, was für einen Avalrahmen zur Verfügung gestellt wird. Was man noch machen kann oder was noch vielleicht ein Ranrobben ist, dass man wirklich guckt, was stellt meine Bank mir zur Verfügung, dann könnte das durchaus sein, was auch so ein Avalgeber, der eine Versicherung ist zum Beispiel, zur Verfügung stellen könnte. Mhm. Was ein bisschen in deiner Frage war ja auch, was brauche ich für Unterlagen, damit wir oder damit andere Institute das prüfen können. Kommt immer ein bisschen auf die Größenordnung an und auf das Haus. Also jeder Versicherer hat da auch so ein bisschen seine eigene Prüfungsrichtlinien, würde ich es mal formulieren. Klar,
ist ja überall so.
Genau, und wir machen das letztendlich so, ich sag mal, im kleineren Bereich. Der geht aber auch bis zu 500.000 Rahmen. Das reicht für viele Unternehmen ja im Handwerk auch durchaus schon aus. Machen wir das letztendlich sehr, sehr digitalisiert, automatisiert über eine ganz grobe Abfrage von unseren eigenen internen Bonitätssystemen, die wir auch über andere Produkte von uns füttern können. Und je größer es wird, desto eher brauchen wir dann mal Unterlagen. Das sind aber auch keine Dinge, die ein Unternehmer nicht hat. Das sind halt Dinge wie einen Jahresabschluss, eine betriebswirtschaftliche Auswertung und vielleicht, Das ist dann aber eher für größere Unternehmen, auch mal eine Übersicht, welche Kredit/Awahlgeber gibt es noch. Also habe ich schon 3 Awahlgeber engagiert und 4 Banken, dann ist es eine andere Situation, als da ist sonst niemand. Ne? Da so richtig ausrechnen, das ist schwierig, aber zumindest nähern kann man sich dem, ja.
Es geht aber darum, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen Bauchgefühl reinbekommt und einfach nachher nicht mit einer Utopie und einer Enttäuschung daraus geht. Ich denke einfach, ja, die offene Kommunikation ist an der Stelle ganz wichtig. Das hast du uns in den letzten 3 Folgen ja ganz super und offen vorgemacht, dass man halt auch mit den Menschen sprechen kann und sollte. Das hatten wir eingangs auch gerade schon. Und letztendlich kann man nicht zu hoch fragen und auch nicht zu tief fragen. Man sollte einfach das fragen, was realistisch auch benötigt wird. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema. Und dann sollte man einfach mit offenen Karten spielen und dann einfach die Kommunikation wählen. Insofern, Henry, danke wieder für die tolle Folge hier mit dir. Ich freue mich in 14 Tagen, die letzte Folge vor den Sommerferien zu machen. Und dann überlegen wir, ob wir uns noch was Tolles für euch einfallen lassen. Dazu klären wir euch dann in 14 Tagen auf. Danke, dass ihr heute wieder Zeit hattet, uns zuzuschauen und zuzuhören. Wir wünschen euch jetzt einen schönen Feierabend und dann bis dahin. Tschüss.
Alles Gute.